SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
An Sturmtief Elli, da kommen wir heute nicht vorbei. Das hat vor allem Norddeutschland fest im Griff. Schneechaos in Hamburg, Stürme und Glatteis in Niedersachsen. Der Fernverkehr der Bahn ist da schon ausgesetzt. Ja, dafür sind wir hier im Saarland bisher recht glimpflich davon gekommen. Aber auch hier, da stürmt's und regnet's. Mein Kollege Christoph Borgans, der ist rausgefahren, um sich im Land umzusehen. Christoph, ich höre bei dir, es ist ziemlich windig, ne? Wo bist du denn?
Ich bin auf der Burg in Kirkel und tatsächlich im Sturm und Regen. Hier ist so eine Weihnachtstanne übrig geblieben von dem Weihnachtsmarkt mit Strohstern und roten Kugeln noch bestückt. Die wird ganz schön vom Wind hin und her gepeitscht und auf den Bergen geschieht das Gleiche mit den Kiefern und Fichten. Nicht schön, aber kein extremes Wetter natürlich. Und so sieht es auch das Lagezentrum der Polizei. Die haben ja die Übersicht, was so im Saarland passiert. Und die sagen, seit heute Morgen um 17:45 waren das 18 Einsätze. Da ging es meist um die Beseitigung von Gefahrenstellen, ein Wasserrohrbruch in Tholey zum Beispiel. In Klarental hat es einen Oberleitungsschaden gegeben, allerdings ohne Stromausfall. Und dann gab es noch diesen Stromausfall in Nofelden, weil ein Baum umgestürzt ist auf eine Leitung. Aber das ist auch relativ schnell behoben worden.
Jetzt sind es ja gerade Plusgrade, so 5 Grad sind es hier, auch wenn es sich ein bisschen kühler anfühlt. Aber Glatteis ist deswegen erstmal kein Thema mit dem ganzen Schnee, der geschmolzen ist. Da ist Hochwasser natürlich wieder ein Thema. Wie sieht es damit aus?
Ja, genau. Ich meine, das mit dem Schnee soll sich ja vielleicht in der Nacht nochmal ändern. Aber jetzt tatsächlich trägt der schmelzende Schnee dazu bei, dass die Pegel steigen. Bisher aber nur mäßige Hochwassergefahr. Die letzte Meldung war da an Oberer und Unterer Blies und Nied, Meldehöhe 1. Und Saar und Brems noch keine Meldehöhe, wobei gerade bei der Saar die Pegel steigen. Aber im Fischbachtal, da ist die L127 zwischen Rußhütte und Fischbach voll gesperrt. Das hat der Landesbetrieb für Straßenbau mitgeteilt. Und zwar, weil da wirklich schon Wasser auf der Straße drauf ist. Und das wird sich auch erst ändern, wenn der Regen dann nachlässt. Für die nächsten 24 Stunden soll das ja erstmal so bleiben von der Menge her. Das heißt, da kann man sich wahrscheinlich auf eine Sperrung über das Wochenende einstellen. Das liegt aber nicht am Fischbach selbst. Ich habe nämlich vorhin noch mal mit Karin Linsenmeier gesprochen. Die ist aus der BI, auch wie auf der Rußhütte, in der Arbeitsgruppe Hochwasser. Und die war beim Pfingsthochwasser enorm stark betroffen und beobachtet seitdem den Pegelstand sehr, sehr, sehr genau. Und die hat mir geschildert, der ist jetzt gestiegen um 30 cm auf 70 cm. Aber kritisch wird es erst bei 1 Meter, bei 1,20 Meter. Beim Pfingsthochmaß waren das 3 Meter. Also so ein bisschen zur Einordnung. Alle beobachten das Ganze, aber kritisch, gefährlich wird es mit dem Hochwasser jetzt gerade noch nicht.
Alles klar, dann hoffen wir mal, dass das so bleibt und dass wir hier im Saarland glimpflich davonkommen, was den starken Wind angeht und auch den Regen. Und Christoph, komm gut durch den Wind wieder nach Hause. Bis später.
Ja, danke.
Gemütlich auf der Couch rumfläzen und zuschauen, wie Dartpfeile auf die Scheibe sausen. So haben viele die Zeit um Weihnachten herum bis ins neue Jahr verbracht. Mit der Darts-WM nämlich. Und mit dazu beigetragen, dass der Dartsport auch bei uns in Deutschland und im Saarland so beliebt ist, hat natürlich Gaga Clemens aus Saarwellingen. 2023 ist er als erster deutscher Dartspieler im WM-Halbfinale gewesen. Marc Drumm aus der SR-Sportredaktion. Dieses Jahr war etwas früher Schluss. Trotzdem war das schon ein Erfolg für ihn, oder?
Das darf man auf alle Fälle so sagen, weil er etwas schwerere Zeiten hinter sich hat. Vielleicht auch sowas wie eine Wende jetzt zum Guten. Ich habe ihn diese Woche im Trainingsraum bei sich zu Hause in Schwalbach besuchen können. Und da spürte man schon viel WM-Rückenwind und eigentlich auch nur noch ganz, ganz wenig WM-Ärger.
Na gut, zuerst ist man natürlich schon enttäuscht, wenn man verliert. Aber dann nach 2-3 Tagen war es dann auch schon wieder so, dass man sich dann gut fühlt und auch den Fokus dann einfach auf die neue Saison richtet.
Gucken wir nochmal zurück auf die WM im Londoner Ely Paddy. Das ist ja jedes Jahr der Höhepunkt für die Darts-Welt. Und da hat nach 2 Siegen auf Gaga Clemens in der 3. Runde dann sozusagen der 2. Brocken, den der Dartsport zu bieten hat, gewartet.
Das ist Luke Humphreys, Weltmeister 2024, die 2. Welt hinter Dominator Luke Littler. Und diesen Brocken bringt der German Giant, so heißt ja Gaga Clemens, auch an den Rand einer Niederlage trotz eines frühen und schnellen Rückstandes. Gaga Clemens, jetzt mal ein paar Zahlen, wirft besser als jemals zuvor im Ely Paddy, wirft als erster Deutscher überhaupt im Schnitt mehr als 100 Punkte pro Aufnahme und scheidet dennoch aus.
Ich fühle mich jetzt auch aktuell gut, also ich bin auch in der Vorbereitung wieder gut. Ja, ich hoffe, dass es jetzt so weitergeht wie dann die letzten 3 Sätze. Und ja, ich glaube, ich habe es mir selbst wieder bewiesen, dass ich auch immer noch mit den Besten mithalten kann auf der Welt. Und das ist auch wichtig für den Kopf.
Also da hört man das neue Selbstvertrauen auch heraus. Clemens verliert zwar das Duell gegen Humphries, gewinnt nach zuvor aber tatsächlich kriselnden Monaten wieder ganz viel Optimismus und Fanherzen zurück.
Also Gaga Clemens kann jetzt mit viel Schwung und neuer positiver Energie das neue Jahr angehen. Welche Ambitionen hat er da?
Ach, er will einfach gut spielen, konstant gut spielen, das ist ganz wichtig. Er hat zu viele schlechte Spiele in den letzten beiden Jahren gehabt, hat er selbst gesagt. Und er möchte so wieder klettern in der Weltrangliste von aktuell nur 47 in die Bereiche, wo er schon mal war, Top 20 vor drei Jahren. Und die nächsten Chancen, die nächsten internationalen Turniere gibt es ab Ende Januar. Zuvor aber schon, alle Saarländer aufgepasst, einmal die regionale Bühne, 24 Stunden Darts-Wettbewerb mit vier anderen zusammen. Das Ganze am 16. Januar ab 10 Uhr in Heusweiler. Und er hat mir versichert, das Ganze ohne Schlafpause. Bin mal gespannt.
Das ist ja schon nächste Woche.
Ist schon nächste Woche, also darf er viel Kaffee trinken.
Danke, SR3 Sportreporter Marc Drumm. Das Internet bietet viele tolle Dinge, aber eben auch viele Gefahren, gerade für junge Menschen. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, in Hamburg startet jetzt am Mittag ein großer Prozess gegen einen 21-Jährigen. Der soll im Internet Kinder und Jugendliche dazu gebracht haben, sich selbst zu verletzen. Einen 13 Jahre alten Jungen soll er sogar in den Suizid getrieben haben. Der 21-Jährige aus Hamburg, der ist deswegen unter anderem wegen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes angeklagt. Und mehr hören wir jetzt von meiner Kollegin Elke Spanner in Hamburg.
Schon ehe es losgeht, ist klar, dies ist ein Prozess, der international beobachtet wird. Die mutmaßlichen Opfer kommen aus der ganzen Welt. Über 30 Kinder und Jugendliche soll der 21-Jährige zu sexuellen und selbstverletzenden Handlungen getrieben haben. Viele konnten noch nicht namentlich identifiziert werden. Die bekannten Opfer stammen unter anderem aus Deutschland, Finnland, Großbritannien, Kanada und den USA. Der Angeklagte soll Teil des internationalen pädokriminellen Netzwerks 764 gewesen sein. Ein bisher einmaliger Prozess, so die Hamburger Gerichtssprecherin Mareike Franzen.
Hier stellen sich so grundlegende Fragen, die in dieser Konstellation so konkret noch von keinem Gericht entschieden worden sind und auch nicht in dieser Dimension. Also es soll ja hier teilweise auch über Kontinente hinweggegangen sein.
Das Gericht hat schon jetzt 82 Verhandlungstage bis Mitte Dezember angesetzt. Die Jugendstrafkammer wird vor allem viele Videos sichten und Chats zwischen dem Angeklagten und den mutmaßlichen Opfern verlesen müssen, sagt Gerichtssprecherin Franzen.
Also das Beweisprogramm ist hier ja durchaus umfangreich und man hat unter anderem natürlich auch ganz viel Videomaterial. Es soll also Aufzeichnungen geben davon, wie miteinander gechattet worden ist und Kameraaufzeichnungen, was diese Personen dann konkret getan haben, was vielleicht vorher gesagt, geschrieben worden ist. Und das wird man sich hier ganz genau angucken und auswerten müssen.
Der Angeklagte war schon mit 16 Jahren erstmals ins Visier der Polizei geraten. Verhaftet wurde er aber erst im vergangenen Juni. Sein Fall hat viele Besonderheiten, vor allem auch die, dass die Taten im Internet passiert sein sollen. Auch bei dem Mord und den Mordversuchen, die ihm zur Last gelegt werden, hat er nicht selbst Hand angelegt. Er hat die Opfer laut Anklage dazu gebracht, das selbst zu tun.
Sollte der 21-Jährige tatsächlich am Ende wegen Mordes verurteilt werden, droht ihm eine Höchststrafe von 10 Jahren Haft, denn er war bei den meisten Taten noch minderjährig. Kinder und Jugendliche im Internet besser zu schützen, das hat sich die Bundesregierung vorgenommen. Und deshalb hat sie im September eine Expertenkommission eingesetzt. Deren Vorsitzende ist Nadine Schön, ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete aus Tholey. Mit ihr konnte ich kurz vor der Sendung sprechen. Und ich habe sie gefragt, früher hat man Kinder ja immer gewarnt, sich auf der Straße nicht ansprechen zu lassen. Ist die Gefahr im Internet mittlerweile größer?
Ja, die Gefahr ist größer, weil das Internet einfach allgegenwärtig ist, 24/7 zugänglich ist und auch in den sehr geschützten Bereich ins Kinderzimmer kommt. Und das unterscheidet die Gefahren dort schon sehr von den Risiken, die einem auf der Straße begegnen. Aber ich finde, grundsätzlich ist es immer ein guter Vergleich, denn die auch im Straßenverkehr haben mehrere eine Verantwortung, diesen Gefahren zu begegnen. Der Staat, die Kinder selbst, die Eltern und nur wenn alles gut zusammenspielt, kann man auch mit dem Phänomen umgehen. Von daher finde ich den Vergleich eigentlich sehr gut.
Jetzt gucken wir mal darauf, was der Staat da machen kann, um Kinder und Jugendliche besser zu schützen. Der hat ja dann die Kommission einberufen, wo Sie Chefin sind sozusagen. Können Sie da schon mal aus dem Nähkästchen plaudern? Sie haben ja im September die Arbeit aufgenommen. In welche Richtung werden denn Ihre Empfehlungen und Vorschläge gehen?
Ja, die Kommission ist von der Bundesregierung ins Leben gerufen worden. Ich teile mir den Vorsitz mit Professor Köller, einem sehr renommierten Medienpädagogen. Und sie besteht eben vor allem aus Experten und wir hören noch ganz viele an. Und in dem Stadium sind wir jetzt. Wir haben gesagt, wir starten mit einer umfassenden Bestandsaufnahme. Wir werden dann einen großen Beteiligungsprozess machen, sowohl Kinder und Jugendliche hören, aber auch noch viele weitere Experten und erst dann die Handlungsempfehlungen entwickeln.
Was ja aber ein großes Thema ist, gerade die letzten Monate, ist ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Da hat ja jetzt in Australien seit Dezember dieses Gesetz Gültigkeit. Wäre das aus Ihrer Sicht auch sinnvoll? Diskutieren Sie darüber?
Ja, wir diskutieren natürlich auch darüber und nicht nur in der Kommission. Das ist ja auch eine große gesellschaftliche Debatte, eine politische Debatte. Und man muss wissen, was dieses Thema insgesamt angeht, ist sehr viel auch auf europäischer Ebene geregelt durch den sogenannten Digital Services Act. Und deshalb ist das auch eine europäische Diskussion. Aber wir schauen sehr genau, was in Australien passiert, wie es in anderen europäischen Ländern diskutiert wird und werden uns auch eine eigene Meinung dazu bilden, sowohl ob, wie und auch wo etwas reguliert werden müsste.
Sie haben es eben selbst gesagt, vieles wird auf europäischer Ebene entschieden. Welche Handlungsmöglichkeiten hat da überhaupt noch die Bundesregierung?
Es gibt nationale Handlungsmöglichkeiten. Es gibt Handlungsmöglichkeiten, die im Bereich der einzelnen Bundesländern liegen. Das hängt immer ganz vom Thema ab. Und es ist auch, das ist mir wichtig, keine Aufgabe, die allein durch Gesetze zu regeln ist, sondern da gehört ganz viel Pädagogik dabei, da gehört Familien, Jugendarbeit dazu, Elternarbeit und auch das schauen wir uns sehr genau an. Wie sind da die Strukturen? Was funktioniert gut? Wo gibt es Nachbesserungsbedarf? Wo gibt es gute Vorbilder, vielleicht auch im Ausland, aber auch im Inland, die man sich abschauen kann oder eben auch größer machen kann und werden dann Handlungsempfehlungen abgeben, nicht nur für den Bundesgesetzgeber, sondern für eine Reihe von Zielgruppen.
Wir sind gespannt auf die Vorschläge. Wann werden wir sie denn hören von Ihrer Kommission?
Wir wollen die Vorschläge zum zweiten Halbjahr vorlegen und haben deshalb jetzt ein spannendes halbes Jahr vor uns.
Alles klar, ein arbeitsreiches erstes Halbjahr 2026 für die Co-Vorsitzende der Expertenkommission für Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Vielen Dank, Frau Schön.